Also herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Freue mich, Amen, preis dem Herrn. Gut, meine Botschaft heute, die heißt, wie Schlangen die Macht ergreifen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, steht eine bestürzende, schreckliche Schriftstelle. Und zwar steht da folgendes. Wenn das Evangelium von Leuten nicht erkannt wird, dann nur deswegen, weil der Gott dieser Welt den Leuten den Sinn verblendet hat, dass sie also Jesus nicht als den Sohn Gottes erkennen, nicht als ihren Erlöser erkennen. Es gibt einen Gott dieser Welt. Und der Gott dieser Welt ist nicht unser Gott. Sondern es ist eine böse Macht, die die Menschen von Jesus trennt. Sie mit allen möglichen Quatsch zufunkt, damit sie zum Schluss keinen Durchblick mehr haben und verblendet sind. Ich habe mir gedacht, das müssen wir uns ein wenig genauer anschauen. Denn das betrifft uns. Wir leben nämlich hier unten auf der Erde und noch nicht im Himmel. Und wenn der Teufel immer noch der Gott dieser Welt ist, die alte Schlange, dann müssen wir schauen, wie der agiert, wie der vorgeht, wie der seine Ideologien durchsetzt, welcher raffinierten Techniken er sich bedient. Hochinteressant. Dazu müssen wir uns ein wenig im 1. Mose Kapitel 3 herumdrücken. Ist nicht meine Hauptschriftstelle, aber ist eine Grundlagenschriftstelle, die wir unbedingt verstanden haben müssen. Um was geht's da? Also zunächst mal ist es so, dass in den ersten Kapiteln der Bibel Gott den Menschen schafft. Erstmal schafft er die Erde für den Menschen. Die Erde ist für den Menschen geschaffen, sagen wir jemand Amen. Und dann schafft er den Menschen und setzt ihn ein als Herrscher über die Welt, als Gott über diese Welt. Und dann in Kapitel 3 kommt die alte Schlange, diese alte listige Person und sagt, ich möchte, dass ihr mal nachdenkt. Ich möchte, dass ihr meiner Partei beitretet. Wenn ihr mein Denken übernimmt, sagt die alte Schlange, wenn ihr meine Denkungsart übernehmt, wenn ihr meine Wahrheit übernehmt, dann werdet ihr sein wie Gott. Alles, was ihr tun müsst, ist das einzige Gebot, das Gott euch gegeben hat, übertreten. Ihr müsst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Und jetzt steht Adam und stehen Eva da und sagen, ja, aber uns gehört doch schon alles. Wir sind doch schon Gott dieser Welt. Gott hat die Welt doch für uns geschaffen. Wir essen von allen Bäumen des Gartens, nur von dem einen nicht. Wisst ihr, Adam und Eva hätten sagen sollen, Schlange, hast du schon mal gegessen von dem Baum? Und wenn sie dann sagt, ja, bist du geworden wie Gott, weil irgendwie siehst du überhaupt nicht aus wie Gott. Im Gegenteil, wenn man dich anschaut, du schaust so verschlagen aus. Das haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen haben sie geschaut, ja, der Baum ist wirklich gut. Und zum Schluss essen sie tatsächlich, wir wissen, was passiert. Aber dann stellen die sofort fest, dass der nicht hält, was er vor der Wahl versprochen hat. Der macht exakt genau das Gegenteil von dem, was er versprochen hat. Es ist nicht so, dass sie jetzt plötzlich reicher wären oder mehr Herrlichkeit hätten und Gott ähnlich werden. Im Gegenteil, das Erste, was der macht, ist ein Enteignungsprogramm. Er sagt, Adam, gut, jetzt hast du gegessen, top, wunderbar, jetzt bin also ich dein Herr, du hast mir gehorcht und der, dem du gehorchst, der ist dein Herr, also mal her mit deiner Krone. Und dann hat er die Krone von Adam genommen, hat sie sich aufs Haupt gesetzt und seitdem ist der Teufel der Gott dieser Welt. Adam hat gedacht, ja, wenn ich esse, dann werde ich sein wie Gott, obwohl er schon wie Gott war. Aber es war ganz anders. Ihm sind plötzlich die Augen aufgegangen und er stand blank da. Weißt du, wenn du die falsche Partei wählst, kann es sein, dass du zum Schluss blank dastehst. Dass du nicht einmal mehr Hosentaschen hast, in denen du was haben könntest, weil du nackig dastehst. Und zu allem Überdruss kommt später auch noch Gott an und sagt, ja, du, wenn du jetzt also einen neuen Herrn hast und nicht mehr bei mir mitspielen willst, du, dann musst du auch aus meinem Haus ausziehen. Und dann hat Gott der Herr Adam und Eva aus Eden rausgeworfen. Und zum Schluss saßen sie auf der Straße, stell dir das mal vor, mussten aus ihrer Wohnung ausziehen und saßen auf der Straße. Sie wurden nicht wie Gott, im Gegenteil, sie saßen auf der Straße. Also wenn du nicht auf der Straße sitzen willst, so wie deine ersten Eltern seiner Zeit, dann musst du aufpassen auf die Schlange. Unser Thema ist heute, wie Schlangen Macht ergreifen. Nicht mit Gewalt, oh nein, dafür ist er viel zu raffiniert. Nicht mit Gewalt, sondern mit List. Sag mal mit List, mit List. Du tust zum Schluss Dinge, von denen du eigentlich weißt, dass du sie nicht tun sollst, aber plötzlich scheint dir das alles irgendwie plausibel. Und das End vom Lied ist nicht, dass du also bist wie Gott, sondern im Gegenteil, du stehst blank da. Und dazu hat keiner von uns Lust. Amen. Also deswegen schauen wir uns das jetzt ein wenig genauer an. Denn es gibt nämlich bis zum heutigen Tag Leute, die so sind wie die alte Schlange. Jesus sagt es in Johannes Kapitel 8, Vers 44. Er predigt dort im Tempel Gottes in Jerusalem. Da möchte man doch denken, da ist eine heiligmäßige Stimmung, da ist alles wunderbar, da sind sie gut drauf. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Jesus sagt den Leuten, die dort stehen, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Es gibt also immer noch Leute, die vom Geist der alten Schlange beseelt sind und die nach Macht streben. Übrigens, Jesus war cleverer als Adam und Eva seiner Zeit. Als die alte Schlange zu ihm kam und gesagt hat, du, wenn du vor mir niederfällst, wenn du mich zum Herrn deines Lebens machst, wenn du meiner Partei beitrittst, wenn du mein Programm durchsetzen tust, dann mache ich dich zum Herrn der Welt. Ihr wisst schon, er stand auf einem hohen Berg, der Herr, und der Teufel hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt. Mir sind sie übergeben, hat er gesagt, und wem immer ich will, dem gebe ich sie. Und Jesus schaut ihn an und er fällt nicht rein auf den alten Trick. Jesus war cleverer als die Schlange. Er hat gesagt, Satan, geh hinter mich. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn allein anbeten und ihm allein dienen. Und dann ist er gegangen. Also manchmal musste er diesen Einflüssen widerstehen. Wisst ihr, der Teufel war die alte Schlange war ein Ohrenbläser. Und in Sprüche Kapitel 18, Vers 28, da steht, ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Das ist schon mal eine wichtige, allgemeingültige Regel, die wir uns alle merken können. Wenn du an Politik und diesen Dingen nicht interessiert bist, dann merkt er das. Wenn du dem Ohrenbläser, der alten Schlange, die sich immer wieder links oder rechts auf deine Schulter setzt und dir Sachen einflüstert, wenn du die allzu sehr hörst, dann wirst auch du das erleben, dass du von Vertrauten abgetrennt wirst, abgespalten wirst. Der Ohrenbläser spaltet Vertraute, entzweit Vertraute. Wenn du über deinen Ehepartner immer nur das Schlechte denkst, immer nur an sein Versagen dich erinnerst, dann wird es früher oder später so sein, dass er dir nichts mehr recht machen kann. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass du dir denkst, ey, lass mich mit der Person in Ruhe und abhaust. Oder so die andere Person so weit bringt, dass sie abhaut. Und dann stehst du vom Scheidungsrichter und er sagt dann zu dir, Sie, liebe Frau so-und-so oder Herr so-und-so, Sie sind töricht. Denn Sie haben hier was Gutes gehabt. Sie haben einen guten Mann gehabt und von dem haben Sie sich jetzt getrennt, weil der nicht perfekt war. Aber Sie sind auch nicht perfekt. Anstatt das Gute zu pflegen und es zu entwickeln, haben Sie sich dafür entschieden, nein, es dreht sich um mich. Und wenn mein Wille nicht passiert, dann will ich das zum Schluss nicht mehr. Ich bin jetzt hier gelangweilt oder ich habe einen Schöneren gefunden oder was auch immer. Will jetzt nicht vertiefen, auf der Arbeit ganz genauso. Wenn du ständig nur das Versagen deines Kollegen im Kopf hast, dich immer daran erinnerst, dann wird es sein, dass du irgendwann zu unzufrieden bist mit dieser ganzen Abteilung, mit diesem Chef, mit diesem Kollegen, mit dieser Firma überhaupt. Und dann kann es sein, ja, dass du irgendwann in der Luft zerplatzt und dir einen neuen Job suchst, nur um dann auf denselben Fehler wieder reinzufallen. Oder Ohrenbläser entzweit Vertraute. Deswegen denk immer wieder an gute Sachen. Als es mal geklappt hat mit dieser Person, mit der du verheiratet bist. Dass der Kollege eigentlich gar nicht so schlecht ist. Der bringt dir immer einen Kaffee mit. Müsste er gar nicht. Macht er aber aus der Güte seines Herzens. Hast du noch nie gemacht. Also eine gedankliche Disziplin, ihr Lieben, ist extrem wichtig und unverzichtbar. Denn sonst fällst du auf den Ohrenbläser rein. Das Problem ist, dass der nicht unbedingt immer sichtbar ist. Manchmal allerdings ist er sichtbar. Und manchmal nimmt er die Gestalt einer Partei an, eines Parteiführers. Und da müssen wir dann wieder ein wenig aufpassen, die Sinne schärfen, damit wir nicht zum Schluss einen Fehler machen und zum Schluss blank dastehen wie unsere ersten Eltern. Sollen Christen in die Politik, hat mich jemand gefragt. Ja du, natürlich. Wer sonst soll christliche Politik machen? Na, du musst nicht ständig mit der Bibel herumlaufen und die hochhalten. Und kaum, dass einer was sagt, was irgendwie unbiblisch ist, brauchst du ihn nicht dann, wenn du mal im Parlament sitzen solltest, ihn mit der Bibel bewerfen oder so. Das kommt irgendwie überspannt rüber und komisch. Nein, Jesus sagt da was. Er sagt was sehr Interessantes. Das haben sich Politikwissenschaftler zu eigen gemacht. Jesus sagt in Matthäus 13, 33, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie eine Frau, die Sauerteig nahm und unter 3 Maß Mehl knetete. Zum Schluss war der ganze Teig durchsäuert. Also, das ist ein schleichender Einfluss. Amen. Das ist eine langsame Durchdringung, nicht durch eine Revolution von oben und ein Überstülpen, sondern durch ein Wirken der Christen dort, wo sie sind. Stell dir vor, es gibt eine Abteilung, in der nur Christen arbeiten. Und es kommt ein Neuer an. Und der Neue, der will sich beliebt machen, ist ja ganz klar, muss man ihm zugestehen. Und jetzt sitzt er also da und er macht das wie überall. Er reißt den dreckigsten Witz, den er nur reißen kann, der ihm einfällt. Und er lacht, dass sein Bauch also wackelt, aber es lacht sonst keiner. Alle schauen ein wenig betretener für den Computer und machen weiter. Der merkt dann, oh ja gut, das ist also nicht so interessant, was ich hier gesagt habe. Und dann hört er das auf. Denn er will sich ja anpassen, er will ja gemocht werden, ja, so wie du auch. Und dann passt er sich ein wenig an. Und irgendwann ist dann Weihnachten und dann sagt die ganze Abteilung, ja, also wir gehen ins CGZ, ins christliche Glaubenszentrum, ins Geldesheim, in den Gottesdienst, willst du nicht mal mitgehen? Und er denkt sich, was bitte will ich bei diesen Clowns? Aber weil er nicht so ist, lächelt er und geht mit. Und dieser dynamische Pastor, der haut Sätze raus, die sitzen wie die Pfeile und ihn ins Herz treffen. An Weihnachten. Und er denkt sich, ja, was ist denn hier los? Das ist ja ganz anders als gedacht. Ich muss ja überhaupt nicht einschlafen. Und nach zweimal und dreimal kommen, kommt er dann irgendwann und bekehrt sich. Und der Sauerteig ist ein wenig gewachsen. Durch Säuern. Dazu ist natürlich notwendig, dass du christlich lebst und ab und zu auch mal was über Jesus sagst. Amen. Dort, wo du bist. Ich möchte mit euch heute Absalom studieren. Absalom ist eine extrem wichtige Persönlichkeit in diesem Zusammenhang, denn der ist ein richtiges Kind der alten Schlange und er bedient sich der Listen der alten Schlange und ein ganzes Volk fällt auf ihn und seine Partei rein. Und ich lese zu vielleicht einmal ein wenig und kommentiere. Wir sind im 2. Samuel Kapitel 15. Absalom, wer es nicht weiß, ist der Sohn von König David. Und der sah aus, sage ich euch. Und er hatte die Haare so schön. Es war kein Makel an ihm. Wahrscheinlich hat er Diener gehabt, die ihn immer wieder mal untersucht haben, ob er auch gar wirklich keinen Makel hat. Ein Narzisst, wie er im Buch steht. Die Welt dreht sich um ihn. Er ist von Geburt an praktisch nur beklatscht worden, weil er einfach der Schönste war und der Schnellste und der Beste und so durchsetzungsfähig. Wenn er mal was kaputt geworfen hat, ja, aus Zorn oder so, ach, ist er nicht goldig, ja, ganz der Vater? Ja, der hat ja auch Goliath besiegt, ja, strebt dem Vater, oh, oh. Der konnte nichts falsch machen. Und weißt du, wenn jemand immer nur sagt, dass er der Größte ist, dann macht das was mit dem. Dann zerstört es seine Seele, dann beschädigt es seine Seele. Der hat also wirklich gedacht, die Welt dreht sich um ihn. So wie die alte Schlange denkt, die Welt dreht sich um ihn. Und so wie so viele andere auch. Und es geschah danach, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an. Schon Wagen und Pferde deuten auf Militär hin, auf eine Miliz. Also der Königssohn, der in der Hauptstadt Jerusalem wohnt, der schafft sich in der Hauptstadt Wagen und Pferde an. Der schafft sich eine Miliz an. Wir werden jetzt feststellen, dass er eine politische Bewegung startet. Und das Erste, was so eine politische Bewegung braucht, ist eine Schlägertruppe. Und 50 Mann, die vor ihm herliefen. 50 Mann, die vor ihm herlaufen. Was machen bitte die? Wir würden heute sagen, das sind Influencer. Das sind Leute, die dazu abgestellt sind, der ganzen Welt zu erzählen, was für ein großartiger Typ Absalom ist. Die sind auf Facebook unterwegs, die sind auf X unterwegs, auf Instagram, wo sie den Absalom loben. Was für ein netter Typ das er ist. Und schau, er ist auf den Baum geklettert, hat die Katze gerettet, die dort oben saß. So ein Typ ist Absalom. Und sieht er nicht gut aus und seine neuesten Locken und seine neueste Frisur und sein männliches Profil, ja, alle diese Dinge, das haben die geschärft. Was gibt's da zu lachen? Na, das hat er gemacht. Und früh morgens machte sich Absalom auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Dass er früh morgens aufstand, bedeutet, er hatte wirklich einen Plan, er hat es wirklich ernst gemeint. Er wollte König werden. Und früh morgens steht er auf, er vertrödelt also nicht den Tag. Er weiß, ich muss mich da reinhängen, er hat ein Ziel. Hast du auch ein Ziel? Schau, wenn du ein Ziel hast und es wirklich nachverfolgst, dann kriegst du das auch meistens. Die meisten wissen nicht, was sie wollen. Wenn du weißt, was du willst, dann hast du allen möglichen anderen schon vieles voraus. Absalom weiß leider, was er will. Blöd, weil er ein Kind der Schlange ist. Und er stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Im Tor war der Sitz des Gerichts, das war die Hauptstadt. Er ist also nicht nur in der Provinz herumgestanden, sondern er war dort, wo alle vorbeigehen, an den Hauptschlagadern quasi des Verkehrs der Stadt. Da war er und dort hat er sich also gezeigt. Und es geschah, jedermann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und er sagte, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Und dann sagte Absalom zu ihm, siehe, dein Anliegen ist gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Ohrenbläser, Ohrenbläser. Wenn ich König wäre, ich würde dir Recht verschaffen, aber beim König hast du keinen. Der König weiß, der König, der ist alt. König hat es nicht mehr drauf. Wir brauchen frischen Wind, wir brauchen neues Blut. Die Jugend muss mal ran, die Jugend. Weißt du, du solltest nicht Leute wählen, weil sie jung sind, oder in Gemeinden gehen, weil dort die Jungen sind, sondern weil dort das Wort Gottes gepredigt wird. In einer kompromisslosen Art und Weise, wie es wirklich in der Bibel steht. Was du dann privat machst, dich mit Leuten treffen, Hauskreise aufziehen und so weiter und so fort, das liegt ja bei dir. Aber du musst bestimmte Prioritäten richtig haben. Amen, gut. Absalom hat Prioritäten, aber die sind so eine Sache. Er geht zu Leuten, die Probleme haben, die einen Rechtsstreit haben und die offensichtlich Schwierigkeiten haben, Recht zu bekommen. Denn es war ja durchaus so, dass die Leviten, die für die Rechtsprechung zuständig waren, auch herumgereist sind im Land. Das haben die Richter Israels gemacht, das hat Samuel gemacht, das ging zu. Aber bei denen war es schlimmer. Die mussten in die nächste Instanz, die mussten in die Hauptstadt. Und das hat er Absalom mitbekommen, wahrscheinlich durch seine Informanten. Oh, da kommt jetzt jemand, der Probleme hat. Die hat er sich herausgepickt und hat die so richtig umschmeichelt. Er wird auch gern umschmeichelt. Ja, einer? Ein Ehrlicher? Nein, ihr seid alle bescheiden. Und er schmeichelt ihnen und sagt, ja, wenn also ich ja was zu sagen hätte, dann würde ich würde dir den Stempel geben, auf den du schon seit 2 Jahren wartest. Bei mir gäbe es also einen Ruck gäbe es bei mir. Ich würde die Bürokratie abbauen, dass das nur so kracht. Und der würde als Absalom erzählt denen, was sie hören wollen. Und man muss ihm zugestehen, er hat ein Charisma, das umwerfend ist. Wenn der auftritt, ja, dann geht die Sonne auf. Dann lächelst du automatisch. Vor allem, wenn er dir so forsch zuzwinkert, ja, dann schmilzt dein Herz, vor allem, wenn du weiblichen Geschlechts bist. Ja, so war das seinerzeit. Und es geschah, wenn sich jemand ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Ach du, ich bin doch einer von euch. Leute, der lügt denen die Hucke voll. Er will nicht das Leben der Leute verbessern. Er will die Privilegien des Königtums. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, der Höchste sein will, soll aller Diener sein. In anderen Worten, ist eine Leiterposition für dich Privileg oder Verantwortung? Jesus sagt, wenn du eine Leiterposition hast, dann hast du Verantwortung. Und dann musst du diese Verantwortung unter Gott erfüllen. Wenn du das nicht magst, ist es so eine Sache. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Dann kriegst du ein strengeres Gericht. Ja, du kriegst auch Privilegien. Aber vor allem ist es eine Verantwortungsposition. Du musst also schauen, dass du allen gegenüber dann fair bist. Dass du es allen gegenüber richtig machst. Und wenn sie dich anfeinden, wenn sie alle zischen, wenn du ankommst, dann musst du trotzdem bei der richtigen Entscheidung bleiben und darfst nicht wie Pilatus seinerzeit versagen und dem Mob seinen Willen lassen. Du musst dann bei dem bleiben, bei dem, was du weißt, das richtig ist. Du darfst niemanden den Löwen zum Fraß vorwerfen. Das hat Absalom alles nicht gekümmert. Für Absalom war die Herrschaft, der Thron nichts weiter als endlich der Größte sein, endlich die Person am ganz oben zu sein, das Leben der Menschen verbessern, das war nicht sein Gedanke. Sollte dein Gedanke sein, wenn du befördert werden willst, vielleicht willst du das ja auch gar nicht, aber falls du es doch willst, dann sei dir im Klaren darüber, dass dann mehr von dir verlangt wird und dass der Herr von dir mehr verlangt. Wir haben gerade über Wagen und Pferde geredet, ich habe über Miliz geredet und so. Manche Politiker, die breite Mehrheit der Bevölkerung nicht überzeugen können, die müssen auf Gewalt zurückgreifen. Und der alte Karl Marx im Kommunistischen Manifest von 1848 hat im zweiten Kapitel geschrieben, warte mal auf, Die Kommunisten erklären es ganz offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz. Durch den gewaltsamen Umsturz. Durch was? Den gewaltsamen Umsturz aller bisheriger Gesellschaftsordnung. Ich bin immer noch ein wenig beeinflusst von dem Mord an dem Charlie Kirk, ja, der ja erstens ein christlicher Evangelist war, aber zweitens auch politisch aktiv war. Wir sind eine christliche Gemeinde, wir sind nicht politisch aktiv. Aber wir erkennen aus der Bibel bestimmte Prinzipien, zum Beispiel wie Schlangen Macht ergreifen, an denen orientieren wir uns dann, an diesen Erkenntnissen aus der Bibel, und dann wissen wir mehr als andere. Dann durchblicken wir Sachen, dann schauen wir hinter die Kulissen und andere tun das nicht. Wir sind immer noch bei Absalom. Absalom hat dann Influencer ausgesandt. Leute, die die Gesellschaft durchdrungen haben. Und das haben die durchgezogen. Die haben gesagt, ganz genau, so machen wir es. Wir schaffen es nie, die Wahlen zu gewinnen. Deswegen müssen wir die Revolution anders machen. Wir müssen den Staat durchdringen. Unsere Parteigänger müssen an der Spitze sitzen. Die müssen, wie gesagt, die Polizei, die Sicherheitsorgane, den Geheimdienst, vor allem das Militär, diese Dinge, die müssen unsere Leute beherrschen. Dann gehört uns das Land. Dann geht tatsächlich Absalom nach Hebron. Er verlässt die Hauptstadt, geht nach Hebron. 200 Mann gehen mit ihm in ihrer Arglosigkeit. Die wissen also nicht, dass Absalom hier jetzt Revolution machen will. Die gehen einfach mit, weil er der nette Absalom ist. Das sind die sogenannten Mitläufer. Die sind einfach mit dabei. Flexibel. Ja, Absalom ist jetzt König, ja gut, dann ist halt der jetzt. Ja, Mitläufer, die sind mit dabei. Und tatsächlich, in Hebron lässt Absalom ausrufen, Absalom ist König in Hebron. Einem Kind der Schlange, einer menschlichen Schlange, hat sich das Herz zugewendet, der Menschen im Land. Und der gute König David muss jetzt fliehen. Der gute Mann, der es eigentlich richtig gemacht hat, der Gottes Lob gesungen hat, der Goliath besiegt hat, der das Land stabilisiert hat, der die Philister besiegt hat, der muss jetzt in die Wüste hinaus. Leute, das ist nicht richtig. Du kannst nicht einen verdienten Politiker in die Wüste schicken zum Fluss und ihn schlecht machen und alles, was er gemacht hat und alles, was er erreicht hat, umstürzen wollen. Sag mal immer Amen. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir müssen uns durchaus auf unsere guten Traditionen besinnen und an denen festhalten. Sag mal immer Amen. Nicht alles, was uns die Väter überliefert haben, ist schlecht. Absalom marschiert jetzt also auf die Hauptstadt und David steckt in der Wüste. Aber er sagt, bevor er geht, er sagt, hey, ihr Priester, ihr beiden, ihr seid loyal mir gegenüber. Ich möchte, dass ihr bei Absalom bleibt und hört, was der so redet und hört, was sie so beschließen. Und ein alter, gebrechlicher Ratgeber von David, der will mit ihm fliehen und David sagt, du wirst mir zur Last. Bleib hier und sag dem Absalom, Absalom, wie ich deinem Vater gedient habe, so will ich dir dienen. Und dann sagst du den beiden Jungen, was der Absalom sagt, und dann sagst du das mir. David besetzt hier wichtige Stellen in der neuen Administration von Absalom mit seinen Leuten. Merkt ihr das? Der schleicht sich da ein, der macht einen Geheimdienst auf, der durchdringt also den Feind. Und als dann richtig gute Denker die Seiten wechseln und bei Absalom anfangen, da betet David für seinen Sohn und für seine Ratgeber. Du kannst auch so beten. Dafür hat er gebetet, dass die Feinde Gottes neutralisiert werden. Das kannst du auch machen, solltest du jeden Tag machen. Dass die Feinde Gottes in der Regierung und überall dort, wo sie sitzen, in ihrer Wirksamkeit neutralisiert werden. Und die Guten wieder zur Geltung kommen, so schnell wie möglich wieder an die Macht kommen. Naja, und dann geht's los. Ja? Das Volk teilt sich. Die einen gehen mit David und die anderen mit dem Absalom. Und es kommt zum Kampf. Das ist wirklich blöd, weißt du? Dass zum Schluss, wenn zu viele Interessengruppen, die wissen, was sie wollen, die Macht, aufeinandertreffen, dann kämpfen die und dann fließt zum Schluss Blut, viel Blut. Revolutionen sind blutig, deswegen sagt der Herr, sollst du keine Revolution machen. Na, Jesus hat nie gesagt, geht und erobert die Welt, sondern er hat gesagt, geht und lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. Durch Säuerung, Übernahme der Bildungseinrichtungen und so. Naja gut, was passiert auf jeden Fall? Zum Schluss ist es so, dass die Rebellion zusammenbricht. Absalom stirbt. Der Täter ist tot. Und was macht David? Er betrauert den Täter. Er betrauert nicht die Verluste auf seiner Seite, die Opfer, sondern er betrauert den Täter. Das ist unvorstellbar. Ich weiß nicht, was da los ist mit der Psyche der Leute. Dass die plötzlich viel mehr Mitgefühl mit den Tätern haben als mit den Opfern. Salomo spricht in Sprüche Kapitel 30, in Versen 21 und 22 über Tyrannen. Und zwar sagt er Folgendes: Unter dreien erbebt die Erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten. Unter einem Sklaven, wenn er König wird. Die anderen interessieren uns jetzt nicht. Unter einem Sklaven, wenn er König wird. Wenn ein Niemand plötzlich Macht bekommt, wird der unausstehlich. Hast du das gehört? Der wird zu einem Mikrotyrannen. Wenn dumme Menschen dumme Regeln durchsetzen und zum ersten Mal in ihrem Leben Macht verspüren, dann ist die Hölle los. Israel sollte seinerzeit keinen König haben. Wisst ihr, warum nicht? Weil der König zum Tyrannen wird, unweigerlich. Weil man versucht, dem König das Recht zu machen und zum Schluss wird er als einer, der seine Pläne durchsetzt, ob sie gut sind oder schlecht. Israel sollte vielmehr vom Gesetz gerichtet werden. Das war alles, was notwendig war. Das Gesetz verändert sich nicht. Brauchst nur jemanden, der es durchsetzt, fertig, aus. Wann ist das Bedürfnis nach einem König aufgekommen? Als die Richter nichts mehr getaugt haben. Samuel war ein wunderbarer Richter, der keine Bestechung angenommen hat. Seine Söhne dagegen, die haben Bestechungsgelder angenommen, die haben nichts mehr getaugt. Als die Richter nichts mehr getaugt haben, erscholl der Ruf nach einem starken Mann. Braucht kein Mensch. Was wir brauchen ist gute Richter. Amen. Wir brauchen ein regelmäßiges Gebet für unser Land und für die Schaltstellen der Macht in unserem Land. In der Justiz, im Parlament, in der Regierung. Sagen wir jemand Amen. Wir orientieren uns dabei am 1. Timotheus Kapitel 2. Ich will, dass für alle Menschen gebetet wird, Gebet und Flehen dargebracht werden. Vor allem für alle, die in Hoheit sind, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Alle Leiter im Land. Für die beten wir, dass der Herr ihnen Weisheit und Erkenntnis und Verständnis und Rat und Kraft geben möge, damit wir ein ruhiges und friedliches Leben führen können. Nicht ein langweiliges, aber ein ruhiges Leben führen können. Denn wenn Bürgerkrieg herrscht, Leute, dann haben wir also keinen Frieden. Na, dann können wir weder evangelisieren noch den Wohlstand mehr, das wollen wir aber beides. Mach einen Termin aus mit dir selber. Am besten, wenn du im Bett liegst und die Hände faltest. Sagst du, Herr, segne auch alle in unserem Land, die an obrigkeitlicher Stelle stehen, die was zu sagen haben. Füll sie mit deiner Weisheit. Lass ihnen deine Eingebungen hier, deine Erleuchtungen kommen, Herr. Und diejenigen, die partout nicht wollen, diejenigen, die für die Schlange arbeiten, Herr, die fähig ich raus, ersetze sie, neutralisiere sie politisch und bring die Richtigen an die Macht, du Gott, die deinen Plan vollziehen. Amen. Und dann kannst du die Augen zumachen und hast dein gutes Werk getan. Amen. Und falls du dir sagst, Mensch, Pastor, ich bin doch gar kein Christ, aber du möchtest einer werden, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit dazu. Bet einfach mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu.